Niccolò Machiavelli, Der Fürst. Nicht viele literarische Werke behalten auch noch Jahrhunderte nach ihrer Veröffentlichung ihre Relevanz für die heutige Gesellschaft. Der Fürst aber zählt dazu. Das mehr als halbe Jahrtausend, das seit seiner Entstehung vergangen ist, tut seinem Inhalt keinen Abbruch. Niccolò Machiavellis Beobachtungen und Tipps, wie sich ein Herrscher verhalten sollte, um an absolute Macht zu kommen und sie möglichst lange zu erhalten, sind auch heute noch lesenswert oder wenigstens amüsant, denn das Buch kennt keine Tabus. Fürsten dürfen ihr Wort brechen, grausam sein und andere Länder angreifen, solange es ihrem Machterhalt dient. Machiavelli beurteilt das Verhalten von Fürsten niemals moralisch, sondern nur danach, ob es effizient ist oder nicht. Diese Blinks erläutern dir, wie Politik im 16. Jahrhundert funktionierte und mit welchen Fragen sich ein Herrscher damals auseinandersetzen musste. Sie zeigen, wieso viele historische Figuren wie Bonaparte oder Cavour sowie große Denker wie Goethe, Hegel oder Nietzsche Bewunderer Machiavellis waren und weshalb seine Gedanken bis in die heutige Zeit festes Inventar unseres kulturellen Erbes sind. Wenn du also die Anfänge der modernen politischen Philosophie ergründen und die Wurzeln des europäischen politischen Denkens in Augenschein nehmen möchtest, kommst du um unsere Blinks zu Der Fürst einfach nicht herum. Blink Nummer 1: Jeder Fürst muss drei Regeln befolgen, um seine neu erreichte Macht zu festigen. In der Renaissance kam ein Fürst oft über Nacht zur Macht. Neues Territorium wurde erobert, geerbt oder aus politischen Gründen übergeben. Der Fürst hatte plötzlich ein ganzes Volk zu führen, das unter Umständen nicht mit ihm als Herrscher einverstanden war. Wie kann er das Gebiet und seine Bevölkerung unter Kontrolle bringen und halten? Es gibt drei Regeln, die ihn dabei zum Erfolg führen. Machiavelli schlägt zunächst vor, den Wohnsitz des frisch erkorenen Fürsten in das betreffende Gebiet zu verlegen. Wenn der Fürst eine andere Sprache spricht oder aus einer anderen Kultur kommt als die Bevölkerung dort, kann das zu Schwierigkeiten führen. Die Menschen nehmen ihn dann wahrscheinlich als feindlichen Eroberer wahr und könnten versuchen, ihn zu stürzen. Daher sollte der Fürst Präsenz und Nähe zum Volk zeigen und seinen Ruf selbst verteidigen. Falls das nicht möglich ist, lohnt sich laut Machiavelli zumindest eine Kolonie der eigenen Leute im fremden Territorium. Diese können die lokale Bevölkerung im Sinne des Fürsten beeinflussen und die Gesellschaft dort langsam verändern. Zweitens muss er dafür sorgen, dass die Führer der angrenzenden Regionen, die vermutlich gerne in der Gunst eines mächtigen Fürsten stehen würden, in ihrem Machtstreben ausbalanciert werden. Die Nachbarn können immensen Schaden anrichten, aber auch zu wertvollen Verbündeten werden. Der Fürst muss den Schwächeren mehr Macht einräumen, um sie so in seine Schuld zu bringen und auf seine Seite zu ziehen, und stärkere Konkurrenten mit der Größe seiner Allianz konfrontieren, um diese einzuschüchtern. Drittens muss sich der neue Fürst sofort darum kümmern, zukünftige Probleme zu vermeiden. Sobald ein Rivale sein Territorium nur einen Meter ausdehnt, muss dieser eine schlagfertige Antwort erhalten. Die Römer achteten stets genauestens auf diese Regel. Als sie über Griechenland herrschten, erlaubten sie es keinem einzigen griechischen Politiker, auch nur ein winziges bisschen mehr Macht zu erlangen, als ihm zustand, selbst wenn er den Römern gegenüber immer loyal gewesen war. Jeder Fürst, der einem anderen nur im geringsten erlaubt, nach seiner Macht zu greifen, ruiniert seine eigene Herrschaft. Summa summarum, jeder Fürst, der diese drei Regeln befolgt, hat das Bestmögliche getan, um die Herrschaft über ein neues Gebiet zu festigen. Blink Nummer 2: Fürstentümer sind entweder leicht zu erobern und schwer zu halten oder umgekehrt. Als Alexander der Große im Jahr 323 starb, nachdem er das Persische Reich erobert hatte, gingen alle davon aus, dass die Makedonier schnell die Kontrolle über das Reich verlieren würden. Sie schafften es aber wider Erwarten, Persien noch viele Jahre lang zu halten. Wie kam es dazu? Es gibt zwei Arten von Fürstentümern. In dem einen herrscht der Fürst mit Hilfe von Knechten und im anderen mit Hilfe von Adligen. Diejenigen, in denen Adlige den Fürsten unterstützen, sind leicht zu erobern, aber schwer zu halten. Es gibt nämlich einflussreiche Barone, deren Macht zwar zunächst hilfreich erscheint, dem Fürsten allerdings schnell Konkurrenz machen kann. Frankreich war in der Renaissance ein Beispiel dafür. Jeder Adlige verfolgte seine eigene Agenda und schmiedete seine eigenen Pläne. Wenn ein neuer Herrscher nur ein paar dieser Barone auf seine Seite ziehen konnte, hatte er das Reich schnell unter Kontrolle. Die Schwierigkeit bestand aber darin, auch an der Macht zu bleiben, da die Adligen stets darauf aus waren, selbst zur Herrschaft zu gelangen. In der anderen Art von Fürstentum, in dem der Fürst mit Hilfe von Knechten herrscht, hält sich die einmal eroberte Kontrolle wesentlich besser. Das war der Grund dafür, dass Persien nach dem Tod von Alexander nicht im Chaos versank. Er hatte alle Macht in seiner eigenen Hand konzentriert und den Adligen keinerlei Alleingänge erlaubt. Dadurch war das Land stark und einig, sehr schwer zu erobern, aber leicht zu halten. Auch nach dem Tod Alexanders gab es in Persien niemand anderen, der genug Einfluss gehabt hätte, um die Perser unter sich zu vereinen und sich gegen die Makedonier aufzulehnen. So dauerte ihre Herrschaft noch mehrere Generationen an. Mit welcher Art von Fürstentum es ein neuer Herrscher auch zu tun hat, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Blink Nummer 3. Ein jeder Fürst braucht Glück und Tugend an seiner Seite. Es gibt viele Arten, um zu einem Fürstentum zu kommen. Militärische Eroberung und internationale Verträge sind die häufigsten. Doch um ein Fürstentum zu erobern und vor allem um es zu halten, muss ein Fürst Glück und Tugend geschickt kombinieren. Selbst der tugendhafteste Herrscher braucht auch ein wenig Glück, um erfolgreich zu sein. Falls er es schafft, ein Fürstentum überhaupt erst zu erobern, beweist das schon, dass er viele Tugenden hat. Er ist mutig, hat einen starken Charakter und kann seine Truppen zum Sieg führen. Das Glück braucht er aber trotzdem auf seiner Seite, denn kein berühmter Anführer wäre ohne Glück groß geworden. Wenn Romulus, der Gründer des Römischen Reiches, etwa als Kind die Stadt Alba nicht hätte verlassen müssen, wäre sein Leben vollkommen anders verlaufen und er hätte niemals ein großes Reich gegründet. Wenn ein Fürst mit Glück gesegnet ist, muss er dann schnell seine Tugenden einsetzen, um etwas daraus zu machen. Manchmal hat ein Fürst tatsächlich das Glück, dass ihm ein Fürstentum in den Schoß fällt, vielleicht weil jemand ihm einen Gefallen schuldet oder weil er genug Geld hat, um dafür zu bezahlen. Trotzdem werden seine Gegner in der neuen Stadt immer stärker sein als seine Befürworter, denn die Befürworter können sich nicht sicher sein, wie das Leben unter dem neuen Fürsten wird, während die Gegner ihre eigene Macht als Ziel vor Augen haben. Daher ist es wichtig, dass der neue Fürst sofort seine Tugenden zeigt, um das durch Glück erworbene Gebiet auch halten zu können und seine Herrschaft zu festigen. Er muss die Adligen unter sich vereinigen. Dazu braucht er Überzeugungskraft, Willensstärke und Geschick. Er muss ebenso seine eigene Armee aufstellen. Dazu benötigt er Fleiß, Klugheit und Durchsetzungsvermögen. Ohne diese Tugenden wird seine Herrschaft nicht lange anhalten. Ein Fürst darf sich also nie auf sein Glück verlassen, denn ohne Tugenden wird es ihn schnell im Stich lassen. Doch sobald das Glück sich zeigt, muss er die Chance mit Hilfe seiner Tugenden geschickt ergreifen und nutzen. Blink Nummer 4. Ein Fürst muss das Volk entweder durch Sympathie oder durch Angst regieren. Agathokles von Syrakus war der Sohn eines Töpfers. Er trat der Armee seiner Heimatstadt bei und arbeitete sich stetig nach oben. Im Jahr 137, nachdem er das Kommando über einige Truppen erlangt hatte, organisierte er einen Putsch und tötete über 10.000 Menschen, die sich gegen ihn stellten. Dieser Putsch brachte ihm die Herrschaft über Syrakus ein. Die Geschichte beweist, dass Grausamkeit trotz aller moralischen Einwände ein Weg zur Macht sein kann. Nicht der tugendhafteste und schönste, aber er funktioniert. Falls sich ein Fürst dazu entschließt, seine Herrschaft auf Grausamkeit zu begründen, sollte er immer darauf achten, die Macht schnell und in einem Streich zu übernehmen. Das Volk wird zuerst entsetzt sein, sich aber mit der Situation anfreunden, wenn es nicht zu weiterer Gewalt kommt. Agathokles wusste das und schaffte es deswegen, seine Macht weiter auszubauen. Die umgekehrte Reihenfolge verspricht keinen Erfolg. Wer mit ein wenig Gewalt anfängt, die Herrschaft an sich zu reißen und dann mit der Zeit immer mehr Grausamkeit einsetzt, wird keine Unterstützer finden. Auf diese Weise ist es nicht möglich, eine stabile Herrschaft zu errichten. Doch Gewalt und Grausamkeit sind nicht die einzige Methode. Es ist auch möglich, dass ein Fürst an die Macht kommt, indem er sein Volk beschützt. Er kann sich so beliebt machen, dass das Volk ihn zum Führer und Fürsten wählt. Dabei muss er immer sicherstellen, dass er sich um das Wohlergehen seiner Anhänger kümmert. Wenn sie zum Beispiel unter der letzten Herrschaft unfrei waren, erhoffen sie sich nun von ihm die Freiheit. Der Fürst sollte ihnen dann die ersehnte Freiheit schenken und sie stets unterstützen, denn so stehen sie in seiner Schuld und werden auch in schwierigen Zeiten zu ihm halten. Eine Herrschaft auf Sympathie zu gründen, ist komplizierter und langwieriger, als die Macht mit Gewalt zu ergreifen. Doch wer das einmal geschafft hat, wird mit einer langen und ruhigen Zeit an der Spitze seines Fürstentums belohnt. Blink Nummer 5. Jeder Fürst muss die Kunst des Krieges beherrschen. Krieg und Armeen besiegeln das Schicksal jedes Fürsten. Die meisten von ihnen sind mit der Hilfe einer Armee an ihre Herrschaft gekommen. Doch auch später, wenn sie sich etabliert haben und ihr Reich in Frieden regieren, dürfen sie die Bedeutung der Kriegsführung nicht unterschätzen. Ein Fürst lebt in der ständigen Gefahr, dass seine Territorien von außen angegriffen werden, und sollte demnach immer bereit sein, sie mit Waffengewalt zu verteidigen. Einsatzbereite und aufmerksame Soldaten sind auch in Friedenszeiten wichtig für ein Fürstentum. Sie stellen eine Möglichkeit dar, die Stabilität der Gesellschaft zu sichern und können dafür sorgen, dass das Gesetz auch wirklich eingehalten und der Wille des Fürsten überall durchgesetzt wird. Sie agieren als sein verlängerter Arm, der in alle Gebiete des Fürstentums hineinreicht und überall für ihn zum Einsatz bereit ist. Abgesehen davon, dass jeder Fürst sein Heer für unerwartet eintretende Konflikte immer in einem guten Zustand halten sollte, muss er sich auch persönlich mit möglichen Kriegen und Angriffen auseinandersetzen. Er muss darauf achten, seine Soldaten einerseits körperlich so fit zu halten, dass sie jederzeit an einem Krieg teilnehmen könnten, und sie andererseits auch gedanklich zu jeder Zeit bereit wären, vom Tisch aufzuspringen, sich auf ihre Pferde zu schwingen und in den Krieg zu ziehen. Wenn er durch seine Gebiete zieht, analysiert ein guter Fürst immer die landschaftlichen Voraussetzungen, um zu wissen, welche Berge, Schluchten und so weiter er am besten für eine Verteidigung nutzen könnte. Zusätzlich dazu sollte er sich darum bemühen, von den großen Meistern zu lernen. Alle großen Krieger der Geschichte haben sich ebenfalls an ihren Vorgängern orientiert. Alexander der Große ließ sich von Achilles inspirieren und Cäsar trat wiederum in die Fußstapfen Alexanders. Auch wer in Friedenszeiten ein guter ziviler Anführer ist, darf darüber nicht vergessen, dass sich das Blatt schnell wenden kann. Wenn der Krieg ausbricht, sollten sowohl Fürst als auch Armee immer perfekt vorbereitet sein. Blink Nummer 6. Ein Fürst braucht eine eigene Armee, keine Söldner oder Hilfstruppen. Wer sich die Römer, die Spartaner und andere legendäre Eroberer ansieht, erkennt leicht, dass sie alle eine Gemeinsamkeit haben. Ihre Völker waren gut bewaffnet und lebten über Jahrhunderte in Freiheit. Hätten sie das auch geschafft, wenn sie sich auf Söldner oder Hilfstruppen verlassen hätten? Laut Machiavelli sind Söldner nutzlose Gesellen. Sie kämpfen nur für ihren Sold, nicht etwa für ein Volk oder eine Überzeugung. Sie interessieren sich überhaupt nicht für das Fürstentum, das sie verteidigen sollen. Ein Fürst kann sie bezahlen, aber trotzdem wird es vorkommen, dass sie einfach davonrennen, sobald sie den Feind erblicken. Die Bezahlung ist selten so hoch, dass sie dafür sterben würden. Söldner kosten in Friedenszeiten zu viel und in Kriegszeiten nicht genug. Selbst wenn ein Fürst einen Söldnerkommandanten findet, der talentiert und fleißig ist und in Kriegszeiten zu ihm hält, kann er sich dennoch sicher sein, dass sich dieser Mann früher oder später gegen ihn wenden wird, um selbst nach der Krone zu greifen. Hilfstruppen sind ebenso gefährlich. Ein Fürst, der zu geizig oder zu arm ist, um selbst ein anständiges Heer zu finanzieren, mag alliierte Fürsten um Hilfe bitten. Doch wenn diese Truppen einmal im eigenen Land sind, wird er sie vielleicht nicht mehr los. Griechenland ist genau das schon mal passiert. Das Land bat türkische Truppen darum, ihnen bei der Verteidigung gegen einen Feind zu helfen und bezahlte es anschließend mit einer über Jahrhunderte andauernden türkischen Besatzung. Mit Hilfstruppen geht ein Fürst also gleich doppeltes Risiko ein. Falls sie in der Schlacht verlieren, endet die Herrschaft des Fürsten. Falls sie gewinnen, könnten sie selbst die Herrschaft übernehmen. Der einzige Weg, um dauerhaft gegen Angriffe von außen gewappnet zu sein, besteht darin, die eigene Bevölkerung zu bewaffnen und eine Armee aus ihnen zu unterhalten, die loyal zum Fürsten und seiner Herrschaft hält. Blink Nummer 7. Ein Fürst muss die richtige Balance zwischen Großzügigkeit und Geiz finden. Sobald jemand von einem Adligen oder Bürger zum Fürsten aufsteigt, verändert sich seine ganze Welt. Ihm werden nicht nur mehr Verantwortung und mehr Möglichkeiten zuteil, sondern wahrscheinlich auch mehr Geld. Dafür büßt er etwas anderes ein: Privatleben und Freiheit. Denn alles, was er tut, wird von seinen Untergebenen genau beobachtet, und alle seine Charaktereigenschaften sind nicht mehr nur persönliche Attribute, sondern beeinflussen das Schicksal des ganzen Fürstentums. Bei einer Privatperson ist etwa Großzügigkeit eindeutig ein positiver Charakterzug. Bei einem Fürsten sieht das plötzlich ganz anders aus. Ein Fürst muss großzügig und geizig zur gleichen Zeit sein. Er muss bei seinen Untertanen zumindest als großzügig und spendabel gelten, um gut angesehen zu sein. Dazu ist es nötig, dass er sie immer wieder beeindruckt, durch seinen Lebensstil, seine Burg, seine Kleidung. Es gibt nichts mehr im Leben des Fürsten, das nicht von der Öffentlichkeit bemerkt und beurteilt wird. Auf diese Weise wird aber selbst das reichste Fürstentum schnell in Zahlungsnot geraten. Die einzige Möglichkeit, diesen Luxus aufrechtzuerhalten, wäre es, sehr hohe Steuern zu verlangen, was wiederum die Bürger gegen den Fürsten aufbringen würde. Er muss also eine Balance zwischen Großzügigkeit und Geiz finden. Wie das am besten geht, hat Caesar vorgemacht. Er gab ein Vermögen dafür aus, um wichtige Leute in Rom so zu beeinflussen, dass sie ihm dabei halfen, an die Macht zu kommen. Ein weiteres Vermögen investierte er in Brot und Spiele für die einfache Bevölkerung, um sie auf seine Seite zu ziehen. Doch sobald er seine gewünschte Position erreicht hatte, reduzierte er seine Ausgaben deutlich. So ersparte er den Bürgern zu hohe Steuern und konnte sein Geld für andere Dinge verwenden. Daher gilt, sobald ein Fürst an der Macht ist, wird Geiz wichtiger als Großzügigkeit. Blink Nummer 8. Ein Fürst muss manchmal grausam sein, aber nicht so sehr, dass er gehasst wird. Hannibal und seine karthagische Armee waren eine der größten Bedrohungen, der das Römische Reich je gegenüberstand. Hannibals Erfolg beruhte auf teuflischer Grausamkeit. Er war unter anderem bekannt dafür, dass er seine Kundschafter kreuzigte, wenn sie ihn in die falsche Richtung schickten. Seine Armee überstand den legendären Marsch über die Alpen nur deswegen, weil sie eng zusammengeschweißt war, durch Furcht vor ihrem Anführer. Natürlich sollte jeder Fürst versuchen, ein gerechter und gnädiger Herrscher zu sein, doch manchmal ist es nötig, auch Grausamkeit zu zeigen, denn Angst bringt Menschen dazu, ihren Fürsten zu respektieren und ihm zu gehorchen. Gefürchtet zu sein ist wesentlich sicherer, als geliebt zu werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass aus Liebe gemachte Versprechen ständig gebrochen werden, um eigene Interessen zu verfolgen. Die Bedrohung einer Strafe hingegen ist klar und deutlich. Falls ein Fürst sich zu gnädig und freundlich zeigt, wird das dazu führen, dass seine Untergebenen ständig seine Regeln missachten und ihn ausnutzen. Dieser Umstand schadet der öffentlichen Ordnung. Daher ist es für alle Beteiligten, den Fürsten und sein Volk besser, wenn er die Zügel nicht schleifen lässt und eine strenge Ordnung aufrechterhält, die er, wenn nötig, mit Gewalt durchsetzt. Vor allem im militärischen Bereich ist eine gewisse Portion Grausamkeit angemessen. Soldaten bewundern Gewalt und werden es akzeptieren, dass sie selbst mit der Androhung von Gewalt unter Kontrolle gehalten werden. Trotzdem sollte jeder Fürst vermeiden, gehasst zu werden. Auch hier ist es wichtig, die richtige Balance zu finden. Gewalt muss immer aus einem gerechten Grund erfolgen und darf nie zufällig oder exzessiv sein, denn sobald sich das Volk willkürlicher Gewalt ausgesetzt sieht, wird es sich gegen seinen Herrscher erheben. Nur zufriedene Menschen, die ihren Herrscher zum einen bewundern und zum anderen fürchten, werden friedlich bleiben. Blink Nummer 9. Ein erfolgreicher Fürst muss sein Wort nicht immer halten. Fürsten, die sich ihr Wappentier selbst aussuchen, entscheiden sich meist für den starken und mächtigen Löwen. Eine gute Wahl, denn genau so sollten ihre Untertanen sie auch sehen, als unangefochtenen, majestätischen Herrscher. Doch eine ehrlichere Wahl wäre vielleicht der schlaue Fuchs gewesen, denn List kommt oft noch mehr Bedeutung zu als Stärke. Natürlich sollen Fürsten immer ehrlich sein und zu ihrem Wort stehen. das Zusammenleben innerhalb eines Fürstentums und die Beziehungen von verschiedenen Reichen untereinander bauen auf Gesetzen und Verträgen auf, weswegen jeder Fürst gut daran tut, sich an jene zu halten. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Wie der Fuchs sollte auch ein Fürst wissen, wann es angebracht ist, seine Grundsätze über Bord zu werfen und die Chance des Augenblicks zu nutzen. Warum sollte er nicht den Anführer der Aufständischen zu Friedensgesprächen einladen und ihm dann den Kopf abschlagen? Wenn dieser die Möglichkeit hätte, würde er dasselbe tun. Ehrliche Menschen haben eine ehrliche Behandlung verdient, aber bei Rivalen und Herausforderern darf ein Fürst keine Gnade walten lassen. Dabei ist aber Vorsicht geboten, dieses Bild von ihm sollte tunlichst nicht an die Öffentlichkeit geraten. Das Volk muss in ihm jederzeit den ehrlichen und gerechten Herrscher sehen. Was die Beziehungen zu anderen Reichen angeht, sollte der Fürst darauf achten, immer eindeutig Stellung zu beziehen und dann auch zu seinem Wort zu stehen. Es gibt nichts Unklügeres, als in einem Konflikt zwischen benachbarten Reichen neutral zu bleiben. Denn in diesem Fall wird sich der Sieger zwangsläufig gegen den Fürsten wenden, da er ihm nicht zur Seite stand. Blink Nummer 10. Jeder Fürst braucht gute Minister und Vertraute. Jeder Fürst ist nur so gut, wie es ihm seine Minister erlauben. Selbst der fähigste Herrscher kann nicht auf jedem Gebiet Experte sein und ist manchmal auf den Rat von anderen angewiesen. Wie er mit diesen Ratschlägen umgeht, sagt viel über den Charakter des Fürsten aus. Ein weiser Fürst wählt sich kluge Berater und Minister, die viel von ihrem Gebiet verstehen. Er sorgt auch dafür, dass er ein gutes Verhältnis zu diesen Beratern hat. Er muss sicherstellen, dass seine Berater ihm gegenüber so loyal wie möglich sind. Sobald er erfährt, dass ein Berater gegen ihn arbeitet oder die eigenen Ziele über die des Fürsten stellt, muss der Untreue entlassen werden. Der Fürst muss allen seinen Beratern voll vertrauen können, da sie wichtige Geheimnisträger sind. Er sollte sie zudem sehr gut entlohnen, denn so haben sie keinen Grund, hinter seinem Rücken gegen ihn zu handeln. Ein fähiger Fürst ermuntert seine Berater immer dazu, frei zu sprechen und die Wahrheit zu sagen, selbst wenn jene unangenehm ist. Da die Berater vollkommen vom Fürsten abhängig sind, sind sie oft versucht, ihm nach dem Mund zu reden, um sich bei ihm beliebt zu machen. Daher darf der Fürst keine Schmeicheleien akzeptieren und niemanden bestrafen, der schlechte Nachrichten überbringt. Sobald er von einem Berater hört, der sich nicht traut, offen zu sprechen, sollte er so schnell wie möglich versuchen, das verlorene Vertrauen wiederherzustellen. Es ist auch entscheidend, wie der Fürst den Rat seiner Minister einholt. Sie sollten zwar frei reden dürfen, aber nur, wenn sie gefragt werden. Wenn nämlich jeder den Fürsten einfach ansprechen könnte, erhält das Ministerium den Eindruck, ihn leicht beeinflussen zu können und tritt mit Dingen an ihn heran, die nicht wirklich wichtig sind. Daher sollte es immer der Fürst selbst sein, der auf die Berater zugeht und aktiv ihren Rat einholt, wenn er ihn braucht. Blink Nummer 11. Ein Fürst sollte sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Alle Versuche, eine erfolgreiche und lange Herrschaft zu führen, sind zum Scheitern verurteilt, wenn Gott will, dass der Fürst scheitert. Doch meistens gibt es Spielraum. Jeder Fürst sollte sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und aktiv bestimmen, wohin es mit seinem Reich gehen soll. Machiavelli schließt, Gott möchte, dass wir Menschen einen freien Willen haben, sonst hätte er uns keinen gegeben. Er möchte, dass jeder Mensch seinen Willen einsetzt und sein Leben selbst gestaltet. Wir können annehmen, dass ungefähr die Hälfte unseres Schicksals in unserer eigenen Hand liegt und durch unser Verhalten gestaltet werden kann. Demnach sollte sich jeder Fürst vor Schicksalsschlägen schützen. Natürlich sind einige Fürsten durch pures Glück zu ihrer Herrschaft gekommen, doch das Glück kann sich jeden Tag von ihnen abwenden. Falls zum Beispiel ein großer Fluss durch ein Fürstentum läuft, der die Felder bewässert, sollte der Fürst davon ausgehen, dass er auch einmal eine Flut bringen kann und rechtzeitig Dämme und Schleusen bauen. So ist er vorbereitet und ein Hochwasser kann die Felder seiner Untertanen nicht verwüsten. Aber ein Herrscher kann nicht nur Unglücke vermeiden, sondern er kann auch Glücksfälle selbst herbeiführen, denn das Glück ist mit den Mutigen. Als etwa Papst Julius II. Einmal einen Feldzug gegen Bologna führen wollte, wartete er nicht ab, bis seine Verbündeten ihre Heere mobilisiert hatten, er marschierte einfach selbst mit seinen Soldaten nach Bologna. Venedig und Frankreich, die Verbündeten Bolognas, waren so überrumpelt, dass sie nichts mehr ausrichten konnten, und der Feldzug war ein voller Erfolg. Ein Fürst sollte klug sein und seine Aktion genau durchdenken. Doch wenn er zu lange zögert, anstatt zu handeln, wird ihn das Glück bald im Stich lassen. Danke, dass du dir unsere Blinks zu dem Buch »Der Fürst« von Niccolò Machiavelli angehört hast. Im Kern geht es darum: Ein Fürst darf lügen, grausam sein und sein Wort brechen, aber nur, wenn es dazu dient, seine Macht zu erhalten. In der Machtpolitik gibt es laut Machiavelli keine Tabus. Was du konkret umsetzen kannst? Lies die Klassiker. Nur weil etwas vor sehr langer Zeit geschrieben wurde, heißt es nicht, dass du das Wissen daraus heute nicht anwenden kannst. Die meisten Bücher sind Klassiker geworden, weil sie wertvolles Wissen enthalten und vielen Menschen geholfen haben. Denke nicht, dass die Führer heute mehr Skrupel haben als damals. Wer heute ein Land autokratisch führt, muss ein durchsetzungsstarker Herrscher sein. Alle autoritären Staatslenker von heute haben ihren Machiavelli gelesen und verinnerlicht. Sie schrecken nicht davor zurück, zu lügen und zu betrügen, wenn es ihrem Machterhalt dient. Ermutige deine Berater zu schonungsloser Ehrlichkeit. Auch wenn du kein Fürst bist und niemanden für seinen Rat bezahlst, hast du bestimmt Freunde oder Verwandte, die du öfter um ihre Meinung bittest. Ermutige sie dazu, absolut ehrlich mit dir zu sein. Allzu oft werden wir schlecht beraten, weil Freunde und Familie sich nicht trauen, uns die Wahrheit zu sagen oder uns nicht verletzen wollen. Nimm auch du dein Schicksal selbst in die Hand. Wie ein stattlicher Fürst kannst auch du viel daran ändern, wie wir unsere Blinks gestalten. Haben sie dir gefallen? Schreib uns einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff »Der Fürst« und teile deine Gedanken mit uns ganz schonungslos. Danke.